Guten Morgen miteinander. Ja, als wir heute Morgen hier reingefahren sind, mein Sohn, der Jaron und ich mit dem Auto, dann habe ich erstens schon mal gestaunt, dass 16 Grad ist am Morgen um 8:30 Uhr. Ich denke, das haben wir noch nie gehabt in diesem Jahr vermutlich. Und zweitens hat Reto dann gesagt, bis 160 Stundenkilometer Wind und Stürme, die angesagt sind, oder? Und das hast du gehört, gell? Und das passt ja, das passt zu der Predigt heute, oder? Wir haben das Thema über die Geschichte, die vielleicht viele schon kennen von euch, wo Jesus so einen Sturm stillt auf dem See Genezareth. Ich war tatsächlich vor 8 Jahren auf einer Reise in Israel. Wir sind dann mit dem ISF Zentralschweiz gegangen, noch bevor das ISF Altdorf dazugekommen ist zum ISF Zentralschweiz. Wir sind glaube ich, mit 35 Leuten auf Israel und haben eine Reise gemacht durch all die klassischen Orte, wo man so geht. Und am Sonntag, den Gottesdienst, haben wir dann effektiv auf dem See Genezareth gefeiert. Da sind wir so auf einem Schiff, sind dort eingeschifft, sind auf den See Genezareth gegangen. Die haben das mega gut gemacht. Die haben dann Musik abgelassen, wo wir Gott anbeten konnten, mit Musik über die Lautsprecher. Sie haben die Landeshymnen abgespielt, die Schweizer Nationalhymnen. Sie haben für alle Länder, die irgendwie Leute empfangen, dann noch die Nationalhymnen. Ich habe einen Input gemacht dort auf dem Schiff, natürlich über diese Geschichte. Und es war ein richtig schöner Moment. Es war nicht ein Moment, der es gestürmt hat, sondern wir haben ja beide Elemente in dieser Geschichte, den Sturm und dann auch den stillen See. Es war wirklich ein Moment, wo einfach der See still war und es war mega schön auf dem See Genezareth. Der See Genezareth selber ist etwa 2/3 so gross wie der Zugersee. Einfach für die, dass ihr etwa so ein Bild habt. Das ist jetzt nicht ein Riesensee, ist jetzt aber auch nicht ein mega kleiner See. Genau so, man kann etwa vergleichen mit dem Zugersee. Hoppla. Genau, die Geschichte, die wir hier haben von Jesus, wie er den Sturm stillt, haben wir 3 Mal im Neuen Testament. Wir haben mit Matthäus Kapitel 8, Lukas Kapitel 8 und Markus Kapitel 4. Und ich gehe mit euch durch anhand vom Markus Evangelium. Und zwar aus dem einfachen Grund, dort hat man einen Vers mehr als in den anderen beiden Geschichten. Es ist ein bisschen mehr Details haben wir und die 2 der 3 werden wir dann miteinander noch anschauen. Es heisst in Markus 4, Vers 35 und 36 zur Einleitung von dieser Geschichte. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Was noch spannend ist, in allen 3 Evangelien steht eine andere Geschichte vorher. Also es ist jetzt nicht so wie bei anderen Begebenheiten, die wir haben, wo immer die gleiche Abfolge ist. Matthäus, Markus und Lukas wählen immer eine andere Geschichte, die vorher kommt. Aber bei allen 3 sind es so Lehreinheiten. Also wo Jesus über irgendetwas lernt, zum Beispiel über Senfkorn, wo in die Erde fällt und stirbt. Und vermutlich hat Jesus einfach einen strengen Tag gehabt. Es war ein intensiver Tag oder vielleicht eine intensive Zeit mit vielen Lehreinheiten, vielleicht auch mit vielen Menschen, die er getroffen hat, Leute, die er gebetet hat damit, die er vielleicht auch Dämonen austrieben hat, geheilt hat. Und Jesus war wahrscheinlich ziemlich durch und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir ins andere Ufer, ins Ausland. Am anderen Ufer treffen sie dann auf den Gerasener, wo sie einen Dämon austreiben oder eigentlich mehrere Dämonen austreiben. Und das hat nicht mehr zu Israel gehört. Und er sagt, komm, wir gehen ans andere Ufer. Und Jesus scheint ziemlich müde zu sein. Er scheint ziemlich K.O. zu sein, nach strenger Zeit, nach einem strengen Tag. Und genau, es heisst dann auch noch in Markus, das ist das einzige Evangelium, wo das noch sagt, dass noch andere Boote sie begleitet haben. Also offensichtlich sind sie nicht allein gewesen. Jesus war im Boot mit den Jüngern, aber vielleicht haben schon andere Leute gesagt, oh, Jesus, geh, komm, ich geh mit. Und links und rechts hat es noch ein paar andere Boote gehabt. Und dann heisst es im Vers 37, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ich habe mal 2 Bilder mitgenommen auf dem See Genezareth. Der erste ist so sieht er aus, wenn er ruhig ist. Und dann im 2. Bild sehen wir, so sieht es aus, wenn ein Sturm aufzieht. Von der topografischen Lage her, vom See Genezareth, hat es so gewisse Hügel von Sektionen rundherum. Und es kann wahnsinnig schnell zu Wetterumstürzen kommen. Das haben sie uns dort auch gesagt vor Ort. Für das ist der See Genezareth bekannt. Dass innerhalb von kürzester Zeit können Stürme kommen. Dass es sehr, sehr schnelle Wetterumstöße geben kann. Und dass es eben nicht selten ist, dass dann auch Fischer von grossen Wind und grossen Stürmen überrascht werden. Also am Anfang hat es noch ruhig ausgesehen. Kannst du noch mal genau so mal zurück, das erste Bild. So hat es wahrscheinlich ausgesehen, als sie losgefahren sind. Es ist jetzt keine Weltreise dort drüber. Aber relativ schnell hat es dann umgeschlagen und es hat dann so ausgesehen. Und man hat gemerkt, wow, da zieht etwas auf. Und dann heisst es, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Der Markus ist ja das kürzeste Evangelium und er ist bekannt dafür, dass er fast kein Adjektiv braucht und sich immer nur aufs Wesentlichste beschränkt. Im Gegensatz zu anderen, die gerne etwas blumiger erzählen, hat er nur 16 Kapitel, bringt wahnsinnig viel Information in wahnsinnig kurzer Zeit. Aber da bringt er uns ja ein interessantes Detail mit. Es heisst, Jesus aber schlief im hinteren Teil auf einem Kissen. Oder warum kommt jetzt so das Kissen rein? Ist jetzt das wirklich wichtig für den Mann, der eigentlich alles auf den Punkt bringen will, auf Adjektiv komplett verzichtet und nur immer das Wichtigste sagt? Wieso auf einem Kissen? Es gibt natürlich diverse Auslegungen, aber was wahrscheinlich der Markus damit wollte sagen, er hat sich wirklich eingerichtet für die Nacht. Er ist nicht einfach geschwind übermüdet worden und gesagt, ich mache geschwind einen viertelstündigen Powernap, sondern hat sich bequem gemacht. Er hat das Kissen genommen, hat sich hingelegt, hat die Jünger machen lassen, hat gesagt, ich bin wirklich müde, ich gehe jetzt schlafen. Eben wie gesagt, vermutlich einfach körperlich K.O. Er war ja Gott und Mensch, aber hat durch alles Menschliche, die menschlichen Gefühle kennt. Und hat sich eingerichtet für die Nacht und hat gesagt, hey Jungs, schaut ihr, ich bin mal weg, ich bin am Schlafen, ich brauche jetzt meine Ruhe. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, oder? Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt, aber ich habe eine Reportage gelesen im Blick über eine Frau, die das erste Mal, so eine Reporterin, die das erste Mal in ihrem Leben auf eine Kreuzfahrt gegangen ist. Sie hat gesagt, es ist so krass unterschiedlich, wie Leute beim gröbsten Wellengang ganz ruhig schlafen können, während dem anderen irgendwie über die Reling müssen und müssen erbrechen. Also es gibt da offensichtlich ganz andere Levels. Vielleicht die einen sind damit trainiert. Sie hat gesagt, dann ist so eine Nacht gekommen, wo sie einfach nur noch erbrechen musste, weil es so einen Wellengang geht. Und am nächsten Morgen hast du die Rentner gesehen, das Morgenessen, Rührei mit Speck und so weiter. Und sie hat gedacht, wie könnte das nur, oder? Die haben offensichtlich sehr ruhig geschlafen. Und Jesus scheint auch einer von denen zu sein, wo es ein bisschen Wellen und ein bisschen Sturm nichts aufmacht. Er war offensichtlich trainiert. Er scheint einfach seelenruhig geschlafen zu haben. Die Jünger aber, die sind ein bisschen mehr in Panik. Und das sehen wir dann im Vers 38, Vers B, also zweiter Teil. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Oder ist noch interessant, der Lukas schreibt es weniger dramatisch. Er sagt einfach, hey, macht dir nichts Angst, dass wir da Not haben und Wasser im Boot. Aber der Matthäus und der Markus, die brauchen wirklich das Wort, hey, wir sterben. Also der Wellengang scheint schon ziemlich grob gewesen zu sein. Und die Jünger haben das Gefühl gehabt, hey, wir sterben, oder? Und die Frage an Jesus ist ja da nicht, ja, bitte mach etwas dagegen, sondern nur noch die Frage, macht es eigentlich gar nicht aus, wenn wir sterben? Oder ist ja ziemlich überdramatisiert, die sind ziemlich in Panik gewesen. Sagen Meister, also sie reden ihn noch mit Respekt an, Rabbi, aber dann kommt so der Vorwurf, macht es ihr eigentlich gar nicht aus, dass wir jetzt alle sterben. Und ich habe so drei Lektionen aus dieser Geschichte, die wir hier haben in der Bibel. Und meine erste Lektion ist, Jesus lässt bewusst Stürme in unserem Leben zu. Vielleicht als Christen haben wir manchmal das Gefühl, oder vielleicht versprechen wir den Leuten, wenn sie noch nicht im Glauben sind, auch ein bisschen blauäugig, hey, wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles gut und so weiter. Aber das ist ja nicht eine biblische Realität. Wenn man die Bibel liest, das Alte Testament genauso wie das Neue Testament, dann sehen wir, Stürme gehören dazu. Jesus lässt Stürme in unserem Leben zu. Stürme sind ja auch etwas im Nachhinein betrachtet, was uns auch sehr weiterbringt. Wenn man gerade drinnen ist, ist es weniger lustig. Aber Jesus lässt bewusst Stürme in unserem Leben zu. Und ich habe heute zwei Interviewgäste. Der Alan hat es schon vorangekündigt. Bea und Freddy. Kommt doch mal vor, ihr erzählt uns ein bisschen über die Stürme in eurem Leben. Geben wir ihnen doch einen Applaus. Schön sind ihr da. Danke vielmals. Das habe ich euch gar nicht gesagt, als man es vorbereitet hat. Es gibt sogar Stühle. Genau, ja, ich würde sagen, die Frau in der Mitte, oder? Genau, ihr leitet ja das Hotel Altkirch in Andermatt, wo ich übrigens auch schon übernachtet habe. Und auch so eine legendäre Rösti gegessen von Freddy, die ist etwa so gross. Ich bin übrigens der Einzige von vier, der sie mögen. Das ist by the way, oder? Ich glaube sogar, der Alan hat dann irgendwann aufgegeben, aber ich habe sie fertig gegessen, bis zum Schluss. Ja, genau. Aber es ist eigentlich nicht genau das Thema. Ist so, eben, wir haben über Stürme geredet, ihr leitet jetzt schon länger. Das Altkirch ist eine bewegte Geschichte mit vielen Auf und Abs. Und was würdet ihr so sagen, sind so die grössten Stürme gewesen? Ihr macht es jetzt in 12 Jahren, wenn ihr zurückschaut auf die letzten 12 Jahre.
Also Für uns war einer der grössten Stürme sicher, wo Jan und Damaris gegangen sind. Das war ein Pastoren-Ehepaar, das mit uns zusammen das gemacht hat, geführt hat, geleitet hat. Wo dann nachher auch eine Gemeinde aufgebaut hat bei uns im Altkirch. Und wo sie dann eigentlich ganz unerwartet entschieden haben, zu gehen, war das für uns happy gewesen. Also es war dann recht Sturm in unserem Boot. So. Das ja, hat uns erschüttert und das war einer der grossen Stürme in dieser Zeit, wo wir jetzt im Altkirch waren. Das andere ist sicher auch das ganze Warten, wie geht es weiter oder Prioritäten richtig zu setzen, so auch in unserer Ehe. Das war eine grosse Herausforderung auch für uns, es war auch ein Sturm gewesen. Zum Teil bis heute. Aber was mir eigentlich am meisten geholfen hat, also wenn es bei mir ganz fest stürmt, dann hilft es mir ganz fest. Das sind die Zeiten, wo ich eigentlich da vor allem mit den Psalmen lese. Ich finde das so, es hat mir so gut oder tut mir immer wieder gut gesehen, David, der hat so geklagt vor Gott und gleich nachher dann Gott wieder erhoben und gesagt, aber über allem stehst du und du bleibst und bist der Herr. Und das hilft mir, in stürmischen Zeiten hilft mir das ganz fest. Und auch, ich höre viel Lobpreis, aber dann höre ich noch mehr. Dann hilft mir das einfach wieder, den Blick aufzurichten zum Himmel und die Sachen wieder vom Himmel her zu sehen.
Mega stark. Und Freddy, wenn du so zurückguckst auf die 12 Jahre, was würdest du sagen, sind so Stürme gewesen, die euch erschüttert haben?
Also das Ausharren und Geduld und das Hoffen auf das Ungewisse war hier und da happy gewesen. Ich war auch in der Situation, wo ich gesagt habe, jetzt verkaufe ich diese Hütten und danach ist für mich der Fall erledigt. Und trotzdem ist mir immer wieder in den Sinn gekommen, wie Gott zu mir geredet hat. Und er hat gewusst, wenn er zu einem harten Urstengrind muss reden, dass es auch drinnen ist. Und das ist das, was mich immer wieder durchgetragen hat. Es hat verschiedene Situationen gegeben. Die Amerikaner sind gekommen und das ist ins Leere gelaufen. Und oftmals sind wir vor zwei Projekten gestanden. Wir haben uns dann müssen entscheiden. Und ich habe dann die ganzen Zusagen und Verheißungen und alles, was wir die Zettel hatten, habe ich dann aufgelistet. Und aufgrund von denen habe ich nicht müssen entscheiden. Hat Gott für mich entschieden, schon vor ich in dieser Situation war. Also für mich war einfach immer eins, Gott ist treu, er steht zu seinen Zusagen und ohne das hätte ich das nie geschafft.
Mega stark. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeschaut auf die 12 Jahre. So ein bisschen erzählt von einem grossen Sturm, der eben dann natürlich auch das Persönliche beeinflusst immer, wenn man natürlich so gestürmt hat, auch wenn man so in einem Projekt, wenn es eben stürmt und dann, ja, dann wird das natürlich immer auch persönlich, auch wenn ihr mit dem umgeht, mit Psalmen beten und so weiter, festheben oder Verheißungen. Sehr inspirierend. Jetzt haben wir eben vor einem Jahr da mal ein Update gegeben über das Altkirch. Was ist denn jetzt gelaufen in der neuesten Zeit? Was sind so die Freuden und was sind die Herausforderungen?
Also für uns war dann ganz eine grosse Freude, wo es dann endlich weitergegangen ist, wo es dann konkret geworden ist. Das haben wir euch erzählt. In der Zwischenzeit ist eben ein Visionsteam entstanden, das sich regelmäßig trifft, das Schritt für Schritt weitergeht. Die Stiftung ist gegründet worden. Ja, und das geht weiter.
Es kommt mir eigentlich ein bisschen vor, wie du vorher gesagt hast, wir sind auf einem ruhigen See. Ich staune auch immer, wenn ich eigentlich fast den Eindruck habe, wir laufen auf offene Türen. Irgendwann hat mir der Bernhard Russi gesagt, ja, wenn du mich einmal brauchst, kannst du mir sagen, dann helfe ich dir. Und es war für mich, wie wenn Gott damals schon geredet hätte. Und ich habe die Situation genutzt. Und man hat mit dem das Mittagessen. Und der ist natürlich für uns ein Türöffner zum Assa, zum Saviris und zu anderen Institutionen. Und ich denke einfach, das war Gottes Wille oder Gottes Vorhersehung. Dann sind wir auf die Thuner Kantonalbank gegangen. Ich hatte es nie gedacht, dass man auf einer Bank ein Projekt so kann, rühmen und sagen, hey, das ist das, was andere mal braucht zu diesen ganzen reichen Hotel. Wir brauchen etwas auch für den normalen Bürger und für wo die Leute einen Ort haben, wo sie auch wieder sich treffen können. Dann sind wir natürlich auf Spender angewiesen. Und auch da haben wir wieder eine Ermutigung erlebt, die ich mir nicht vorstellen konnte. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, du, das Projekt, das wir hier machen, das ist jetzt eigentlich schon noch cool. Und das ist eine gute Sache. Wir wollten da auch irgendetwas Kleines dazu beitragen. Dann sagt, ja, das ist schön, danke vielmals. Ja, wir haben gedacht, etwa 20'000 Franken. Hä? Das ist einfach eine Ermutigung von Gott und das tut er so gut. Die Frau, die im Quellenhof das Foundraising gemacht hat, hat jetzt gekündigt und hat uns zugesagt, dass sie für uns das auch macht. Also die ganze Leisten und alles, wo die schon die Erfahrung, von der dürfen wir auch nutzen. Was jetzt noch ist die Bubenbewilligung. Da sind wir auch noch ein bisschen am Kehren. Aber ich denke, wir mögen auch da durch. Nachher gehen wir natürlich auf Investorensuche und auf Spender. Und Gott hat gesagt damals, Gold und Silber ist mein. Und ich glaube fest, dass ein grosser Teil von dem Geld übernatürlich durch ihn zusammenkommt.
Danke vielmals. Super gewesen. Danke für den Einblick. Merci Bea und Freddy. Mein Lieblingsteil in dieser Geschichte ist natürlich die mit dem Bernhard Russi, oder? Das ist klar, wir sind ja als Familie grosse Skifan. Und Jaron, du hast gerade viermal mit der Bernhard Russi Stiftung gratis Skifahren, gell? Im Januar. Und darum, das, was mir der Freddy das erzählt, und ich denke, den muss ich unbedingt bringen mit der Bernhard Russi. Das gefällt mir ganz speziell. Also, du merkst, das Leben oft, oder? Es stürmt, es gibt Unsicherheiten. Und ich weiss ja, ich kenne deine Umstände nicht so gut. Ein paar kenne ich, einige weniger, einige ein bisschen besser, aber du hast in deinem Leben immer wieder Situationen, wo es stürmt. Das gehört zum Leben, das gehört dazu, vielleicht eher im Geschäft, ein anderes Mal vielleicht eher familiär, das dritte Mal vielleicht eher persönlich, das merkst du, körperliche Krankheit, was auch immer. Und ab und zu gibt es sogar Situationen, da kommt gerade alles zusammen. Und man ist so richtig in einem Sturm. Und die Frage ist ja immer, wie gehen wir mit dem um? Und die erste Lektion ist, Jesus lässt bewusst Stürme in unserem Leben zu. Und manchmal ist so Sturm, das sehen wir auf dem nächsten Bild, haben wir eben Angst, dass unser Schiff eben nicht nur voll Wasser wird, sondern am Schluss sinkt. Das ist übrigens das Wrack von der Titanic, oder? Die Titanic, die haben ja nicht mit einem Sturm gerechnet. Und so ist es dann rausgekommen am Schluss, oder? Die sind dann reingerast in den Eisblock und am Schluss sind sie gesunken. Und das ist eben oft, wenn es so richtig stürmt, haben wir Angst, oh, jetzt geht alles unter, jetzt geht alles kaputt. Aber wenn wir weiterlesen, heisst dann, Jesus lässt sich dann wecken und im Vers 39 heisst es, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Und dann im Vers B heisst, da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Es ist noch interessant, mal bei Jesus zu beobachten, wann befiehlt er und wann betet er. Es fällt auf, wenn es um Krankheiten geht und Dämonenaustreibung, sagt Jesus nicht, bitte Vater im Himmel, mach, dass die Krankheit weggeht, sondern er befiehlt immer, dass es geht. Er befiehlt den Dämonen, dass sie gehen, er befiehlt der Krankheit, dass sie gehen. Wenn er aber betet, welche Jünger er soll wählen, heisst, er verbringt eine ganze Nacht im Gebet und betet Gott, zeigt mir, welche Jünger. Oder auch bei dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, wo er für die Einheit betet unter den Jüngern, befiehlt er nicht. Sondern er betet, Vater im Himmel, ich bitte dich für Einheit, für meine Jünger und für alle die, die an dich werden glauben. Manchmal befiehlt er und manchmal ist er wie mehr in der Fürbitte vor Gott. Aber offensichtlich gibt es gewisse Bereiche, wo er nicht muss beten, sondern einfach befehlen kann. Eben Krankheiten, Dämonenaustreibung, das sind sich die Jünger schon gewöhnt gewesen. Aber da ist noch ein neues Element dazu gekommen. Offensichtlich kann er auch der Natur einfach befehlen. Auch im griechischen Urtext ist es ganz klar, dass Schweigen ist eine Befehlsform. Er sagt einfach dem Wind sei der, oder am Sturm sei der, schweig, sei still. Und dann heisst es, da ist eine grosse Ruhe gekommen und der Sturm hat sich gestillt in unserem Leben. Ich glaube, das ist etwas, was Bea und Freddy auch im Moment im Erleben sind. Eben, wir merken, es kommt Ruhe rein. Ich habe es auch immer wieder erlebt in meinem Leben, wenn es mega gestürmt hat und plötzlich kommt so ein Moment von der Ruhe rein. Wir hatten eine Zeit gehabt, da hat mein ältester Sohn, nicht er, sein grösserer Bruder, hat bei uns in der Kids-Arbeit viel gestört. Und du hast ja immer als Pastor so ein bisschen, das Bild von deinen Kindern, die so ein bisschen die Vorbilder sind in den Kirchen, oder? Und das willst du gerne aufrecht behalten, das wäre schön, oder? Und dann sind die Kids-Mitarbeiter immer zu mir gekommen und haben gesagt, ja, weißt du, der stört so viel und wir müssen vielleicht mal rausschicken und so. Und mich hat das mega viel beschäftigt. Und oftmals, wenn ich ins ISF gekommen bin, hat der Gedanke stärker gewesen als alles andere, statt mich freuen oder irgendwie auf Gott hören, was hast du parat, bin ich einfach dort hingelaufen. Ich laufe immer am Sonntagmorgen ins ISF Luzern, das sind etwa 12 Minuten. Sind meine Gedanken schon unter der Dusche nach dem Morgenessen beim Ablaufen nur immer, hoffentlich macht der Levi nicht zu viel Seich, hoffentlich macht der Levi nicht zu viel Seich. Das ist so durch meinen Kopf gegangen, oder? Ich habe gemerkt, das fährt mich so an von innen. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, sagt Gott, hey Joel, jetzt sagst du ihm einfach Stopp. Und das war auf dem Parkplatz, vielleicht 50 Meter weg dann von unserem Lokal. Bin ich einfach dort und gesagt, und jetzt ist fertig. Ich mache mir nicht mehr Sorgen. Ich lasse mir von dem nicht Freude nehmen. Und habe einfach irgendwie reinreden in die Situation. Und interessanterweise, und ich neige sonst nicht zum so immer gerade, boah, und dann hat Gott gerade alles über den Haufen geworfen und so. Aber interessanterweise haben wirklich die Worte von der Autorität irgendwie gepasst und sind eingetroffen. Und es war wie das Ende gewesen. Es ist besser gegangen, viel besser. Heute geht es genial mit ihm, mit den anderen Kindern sowieso auch. Und es ist wie so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich lasse mich von dem nicht so knechten. Von dem Gedanken, hey, dein Sohn macht Zeich und dann kommen die Kids, mit wir haben ihn rausschicken und so weiter. Ich lasse mich von dem nicht knechten. Und das war so ein Moment, wo sich aus meiner Sicht so wie ein Sturm geleitet hat und wir wieder in ruhigere Fahrgewässer reingekommen sind. Und das ist meine zweite Lektion. Eben, die erste Lektion, Jesus lässt die Stürme zu. Die zweite Lektion, Jesus lässt zu, dass Wasser ins Boot kommt, aber er lässt nicht zu, dass es sinkt. Das ist übrigens auch ein gutes Leiterschaftsprinzip, wenn du ein Pastor bist oder Leiter in einer Firma. Damit deine Leute wachsen können, musst du es manchmal ein bisschen zulassen, wenn das Wasser ins Boot kommt. Du kannst nicht immer gerade eingreifen, sonst wachsen sie nicht. Aber wenn du merkst, dass das Boot sinkt, dann musst du hin. Dann musst du Einfluss nehmen, oder? Das ist der Moment. Also es ist okay, wenn ein bisschen Wasser ins Boot kommt. Die Leute müssen lernen, Probleme selber zu lösen und selber zu wachsen. Aber wenn du merkst, es droht zu sinken, dann musst du hin und reinstehen, oder? Also das ist so die zweite Lektion, so macht es Gott mit uns. Er lässt durchaus zu, dass ein bisschen Wasser ins Boot kommt und manchmal auch ein bisschen mehr. Aber er lässt nicht zu, dass es sinkt. Und Bea hat einen Psalm zitiert vorher. Und der David schreibt im Psalm 40, Vers 3, er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Also das ist das, was David hier erlebt. Oder? Das ist genau so ein Psalm, den Bea gemeint hat, den man kann in einer so schwierigen Zeit nehmen kann. Du holst mich raus aus der Grube. Du stellst mich auf sicheren Boden, auch dort, wo der Schlamm und Morast mich hätten wollen, fast ersticken. Du stellst meine Füße wieder auf sicheren Grund. Gut, der See ist jetzt still. Der Sturm ist überwunden, die Jünger sind nicht gestorben. Und was macht man nachher? Jetzt kommt es zum klassischen Debriefing. Das kennst du, das neudeutsche Wort, oder? Wir machen es im ISF Luzern auch immer. Anschliessend an die Celebration kommt das Team zusammen, macht ein kurzes Debriefing. Was war cool gewesen, was wollen wir vielleicht nächstes Mal besser machen? Das ist so eine Auswertung, oder? Du kennst es vermutlich vom Geschäft, oder? Der Chef kommt und sagt, so, was geht jetzt noch, ein Debriefing? Du denkst, oh nein, bitte nicht, oder? Jetzt komme ich da. Genau. Das sind so die Debriefings, oder? Und Jesus setzt jetzt an mit seinen Jüngern und sagt, jetzt müssen wir aber über etwas reden. Das Problem habe ich jetzt mal gelöst für euch, aber es hat ein paar Sachen gezeigt, oder? Und dann sagt er, warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist etwas, was mich an mir selber auch oft verwundert. Dass man schon so lange mit Jesus unterwegs ist, schon so viel erlebt hat und gleich, wenn es wieder eine neue Challenge gibt, fährt man wieder vorne an. Mit Angst, mit Zittern, mit Zweifeln. Am Schluss denke ich, aber er hat ja immer geholfen. Aber es gehört vielleicht zu unserem Menschsein. Aber Jesus ist da auf jeden Fall nicht so happy, oder? Und sagt, hey Jungs, warum so eine Panik? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und dann kommt ein ganz spannender Vers im Vers 41. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Das ist noch interessant, oder? Sie sagen zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Sie haben offensichtlich nicht mit dem gerechnet. Was sie gewusst haben, ist, er kann Kranke heilen und er kann Dämonen austreiben. Das haben sie schon gewusst. Die Totauferweckung ist vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden, obwohl es immer etwas schwierig ist. Die verschiedenen Evangelien, weil das wird dann im Johannesevangelium beschrieben. Aber sie haben gewusst, also das mit der Krankheilung und das mit der Dämonenaustreibung, das hat er drauf. Aber sie haben offensichtlich noch nicht damit gerechnet, dass ihm die Naturelemente dienen oder ihm unterworfen sind. Das hat sie total perplex gemacht. Und sie haben gesagt, was ist das für ein Mann? Plötzlich sagen sie nicht mehr Rabbi. Was ist das für ein Mann, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Sie sind total baff. Und ihre Furcht vor dem Tod ist ersetzt worden durch eine neue Furcht, durch eine Ehrfurcht. Und das ist meine dritte Lektion. Ehrfurcht vor Gott und nicht Furcht vor Umständen sollte unser Glauben bestimmen. Wenn wir den Vertrieb von unserem Glauben, wenn wir eben Erfahrungen machen, wie Jesus unsere Stürme stillt, wenn wir Erfahrungen machen, wie Jesus eingreift in manchmal ausweglose Situationen, dann darf sich bei uns Stück für Stück ein Glauben entwickeln, wo eben nicht mehr die Umstände uns Angst machen, sondern wo aus dieser ungesunden Furcht vor Umständen eine positive Gottesfurcht wird, eine Ehrfurcht vor Gott. Sie sind tötig und haben gesagt, wir können nur noch staunen. Jesus ist offensichtlich sogar Herr über Wind und Sturm, über Wind und Wellen. Sie sind total perplex gewesen und die Furcht ist ersetzt worden durch eine gesunde Ehrfurcht. Und wie gesagt, ich weiss nicht, mit welchen Umständen du heute Morgen hier hergekommen bist, ins ICF Altdorf. Vielleicht bist du gerade so in einer Zeit der ruhigen Gewässer und das ist mega schön. Dann weiter so, hoffentlich. Vielleicht bist du auch in einer Zeit, die wirklich stürmt. Vielleicht hast du in vielen Bereichen ruhige Gewässer und hast einfach einen Teil, der stürmt. Aber ich glaube, der Wunsch ist, dass wir wirklich glauben dürfen, Jesus kann die Stürme stillen. Und wir dürfen die Stürme Jesus immer wieder abgeben. Wir dürfen die Psalmen beten, wie Bea gesagt hat. Wir dürfen Jesus im Worship begegnen. Wir dürfen unseren Brüdern und Schwestern unsere Not anlegen. Aber Jesus, das ist eins von seinen Kernbusiness. Er stillt Stürme für unser Leben. Vielleicht musst du noch ein bisschen ausharren, das haben wir auch gehört im Interview. Vielleicht muss Jesus noch ein bisschen zulassen, dass noch ein bisschen mehr Wasser in dein Boot kommt, bis du auch merkst, hey, du brauchst ihn wirklich. Aber Jesus wird kommen und wird die Stürme stillen. Ich möchte noch mal zusammenfassen, die drei Lektionen, die wir hatten in Lektion 1. Jesus lässt bewusst Stürme in unserem Leben zu. Lektion 2. Jesus lässt zu, dass Wasser in unser Boot kommt, aber er lässt das Boot nicht sinken. Und Lektion 3. Ehrfurcht vor Gott und nicht die Furcht vor Umständen sollen unseren Glauben bestimmen. Komm, ich stehe doch auf miteinander. Ich würde einfach mega gerne noch beten, dass wir heute so den Frieden bekommen, so einen Glauben bekommen, dass Jesus wirklich reinsteht in die Stürme von deinem und von meinem Leben. Ja, jetzt kannst du vielleicht einfach kurz einen Gedanken machen, bevor ich bete, wo stürmt es in deinem Leben? Und kannst einfach schnell in einem persönliche Gebet, einfach Gott kurz seine Stürme anlegen, wo du sagst, du siehst, es ist vielleicht in der Ehe oder im Job oder wo auch immer, wo du sagst, dort bin ich so in einem richtigen Sturm. Wir haben doch kurz Zeit, mach dir Gedanken und nachher werde ich wirklich so mit Glauben in die Stürme in deinem Leben reinbeten. Ja, Jesus, du siehst die Stürme, die wir haben in unserem Leben. Du weißt, wo so Momente sind, wo wir wirklich nicht wissen, wie viel Wasser mögen wir noch vertragen in unserem Boot und wo kommt der Moment, wo unser Boot wird davon sinken. Vielleicht haben wir sogar Existenzängste, haben die Angst, dass unser Boot komplett zu einem Wrack wird, wie das, was wir gesehen von der Titanic. Vielleicht sind wir auch dran, uns selber zu zerfleischen, selber anzuklagen, uns an allem Schuld zu geben? Oder vielleicht sind wir dran, jemand anderen anzuklagen und jemand anderen an allem Schuld zu geben? Aber Jesus, heute möchten wir unsere Stürme dir wirklich anlegen und dich bitten, dass du noch mal kommst mit der gleichen Kraft, wie wir gelesen haben in Markus 4 und die Stürme von unserem Leben stillst. Wir möchten dir das zutrauen. Die Jünger haben es dir offensichtlich nicht zutraut, du hast es gleich gemacht. Aber wir möchten es dir bewusst zutrauen, dass du mit einer übernatürlichen Kraft kommen kannst und die Stürme stillen kannst. Und wir nachher das ruhige Gewässer gesehen und ganz perplex hinschauen und sagen, wow, wie ist das möglich gewesen? Was ist da passiert? Es ist ja wieder ganz ruhig, wir glauben es gar noch nicht. Danke für das ermutigende Zeugnis, das wir gehört haben von der Bea und von Freddy, wie sie von ihren Stürmen erzählt haben und wie du Stürme stillen konnten. Und ich bitte dich einfach, dass wir so einen tiefen Frieden erleben in unserem Leben. Der Frieden, wenn du den Sturm gestillt hast, aber auch der Frieden, wenn wir mitten im Sturm sind. Ich habe auch in meinem Leben immer erfahren, dass es ja nicht immer gerade sofort eine Veränderung gibt, aber manchmal trägt uns der Frieden eben auch durch den Sturm durch. Und ich bitte dich, dass du ganz präsent bist, dass du deinen Frieden heute einfach wie ausgüsst in unser Herzen. Und ob die Stürme jetzt gerade gestillt werden oder nicht, dass wir dürfen lernen oder dass wir dürfen erleben, wie der Frieden Gottes uns durchträgt. Der Frieden, der gemäß Philipper 4, Vers 7 höher ist als jede Vernunft und unsere Gedanken bewahrt, Jesus Christus. Ich danke dir auch für die ganze Gemeinde hier, für eine Gemeinde, die schon eine über 40-jährige Geschichte hat, schon das ist ja gewaltig. Und in dieser Geschichte ist so viel Schönes passiert, aber natürlich sind auch Stürme gekommen. Und ich danke, dass du die ganze Kirche durchgetragen hast durch all die Stürme. Dass weiterhin Wachstum passieren darf, dass deine geistliche Dynamik da drin ist, dass deine Gegenwart da ist. Ich danke dir einfach, dass du die Stürme, dass du durchgetragen hast und die Stürme wieder gestillt hast. Und danke, Vater im Himmel, dass wir jetzt einfach noch reingehen dürfen in den zweiten Teil von der Anbetung, vom Worship. Dass wir unsere Herzen noch einmal öffnen dürfen und dir einfach dürfen von Herzen zutrauen. Du bist der Gott, der die Stürme von unserem Leben stillt. Amen.